Hallo und herzlich willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation und neuer Arbeit, powered by SciCross. Wir bei SciCross bauen eine Softwarelösung, um die Power von Audio und Podcasts in die unternehmensinterne Kommunikation zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu mobilen Lernenden zu machen, zu vernetzen und via Audio einfacher Updates und Wissen zu teilen. Und in diesem Podcast sprechen wir mit Praktikern und Praktikerinnen, mit Menschen aus großen Organisationen, Menschen, die sich mit neuer Arbeit beschäftigen, genau über diese Themen. Wie sieht die Zukunft aus? Wie soll die Zukunft aussehen in der Arbeitswelt? Was gibt es noch für Herausforderungen? Wie können wir die angehen? Und wie können wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten?
Ja, hallo Isabel. Möchtest du vielleicht nochmal verraten, wer du bist, was du machst und wofür du auch stehst?
Mein Name ist Isabel Prophet. Ich bin Autorin und stehe für moderne Arbeit, aber auch gar nicht unbedingt so im mainstreamigen Sinn, sondern auch darin, dass wir sagen, lasst uns mal Gedanken ausprobieren, lasst uns Gedanken hinterfragen. Das ist es, was ich mache, also sehr viele experimentelle Ideen zum Thema Arbeit, zum Thema Organisation, wie können wir Dinge nochmal anders machen und welche total beliebten Ideen funktionieren vielleicht gar nicht für alle oder sogar nur für eine kleine Gruppe. Das ist es, was ich tue. Ich habe 4 Bücher geschrieben, ich habe einen Podcast, ich habe einen Newsletter, den Feierabend-Newsletter, wo es auch nochmal genau darum geht. Und ansonsten lebe ich mit meiner Familie in Berlin.
Ich glaube, da bin ich schon ganz gespannt, ob du vielleicht auch mal noch die ein oder andere, den ein oder anderen experimentellen Gedanken zur neuen Arbeit, zur Organisation mit uns teilen wirst, die Folge. Du hast es schon angesprochen, du bist auch selbstständig, unter anderem mit einem Podcast. Ja. Ich glaube, Rush Hour heißt der.
Genau, genau.
Magst du vielleicht verraten, wie du dich organisierst? Hast du Tipps? Wie gehst du vor?
Einer der wichtigsten Faktoren bei meiner Organisation ist in letzter Zeit tatsächlich geworden, dass ich meinen Kalender nicht mehr aktiv organisiere, sondern das einmal ausgelagert habe und da aber sehr genau aufpasse, was gebe ich frei und was nicht. Ich benutze dafür Calendly und habe dann Zeiten geblockt, wo nichts reinkommt, und das ist für meine Organisation wahnsinnig wichtig, weil es sowohl mir als auch den Menschen, mit denen ich irgendwas zusammen machen möchte, zum Beispiel eine Aufzeichnung planen, die Möglichkeit gibt es, ohne große Absprachen, sondern so mit dem am wenigsten nötigen Informationen sehr gut und sehr einfach zu planen. Das hilft mir. Und der Rest ist tatsächlich eine Mischung aus guter Planung und Flexibilität. Also wir zwei hatten ja auch das Problem, dass ich am Vorabend unseres Termins, den wir eigentlich hatten, dann sagen musste, ja, sorry, hier ist eine Riesenparty auf dem Gelände. Wir können morgen nicht aufzeichnen, weil es einfach die Akustik nicht zulässt. Und sowas hast du halt ständig, ne? Irgendwie, irgendwas grätscht einem ja dann doch oft rein. Und ich habe immer einen sehr langfristigen Plan, zum Beispiel für Podcast- und Newsletter-Themen. Und habe mich sehr daran gewöhnt, davon dann auch abzuweichen. Es kommt so ein bisschen aus der Nachrichtengeschichte. Ich habe früher Nachrichten gemacht, erst bei der Lokalzeitung, dann bei Spiegel Online. Und habe dann für die Zeit noch ein Medium mit aufgebaut. Und das bedeutet, dass du eine gute Idee von deinem Tag haben musst und jederzeit fähig sein musst, diese Idee ziehen zu lassen und zu vergessen und was anderes zu machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich mache nämlich habe nämlich auch meinen Master in Journalismus gemacht. Mhm. Diese Idee vom Tag haben, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du das auch quasi auf deinen Podcast beziehst. Das heißt, du hast immer schon Ideen, wahrscheinlich der nächsten paar Wochen. Aber woraus schöpfst du denn diese Ideen? Wie lässt du dich da inspirieren?
Das kommt aus Gesprächen mit Menschen, manchmal auch aus Büchern, die ich lese, aber auch ganz viel aus dem, was mir Leute einfach erzählen. Also wenn man die Person ist, die sich mit Arbeit beschäftigt, sich auch mit Wissenschaft beschäftigt und mit Ideen beschäftigt, dann ist man auch die Person, zu der die Leute kommen, wenn ihnen irgendwas passiert, über das sie sich ärgern oder das schön war. Das ist ja so das, was auch im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen mit mir assoziieren. Und dadurch kommt immer auch so ganz viel rein. Das ist was sehr menschlich-kommunikatives, ne? Gar nicht unbedingt was Professionelles, was professionell auch. Also ich berate auch Autorinnen und Autoren bei der Organisation. Das ist eine wahnsinnige Inspirationsquelle, weil wir dann mal sehr viel voneinander lernen, was bewegt uns, was passiert gerade und wie lösen wir Dinge. Ja, das Private, die Bücher und die Beratungsarbeit, das sind die Themenquellen. Ich glaube, das ist sehr normal, oder? Menschen ziehen ihre Themen aus dem, was sie erleben. Das Künstliche funktioniert auch nicht wirklich. Ist manchmal schön, so ein bisschen was Abseitiges. Aber eigentlich befassen wir uns ja alle mit unserem Leben. Wir haben ja auch, die meisten haben zu viel zu tun, um was anderes zu machen. Das ist für den Moment ja auch total okay. Nur wenn man dann wieder älter und deutlich älter wird, dann werden auch wieder andere Sachen wichtiger. Aber für den Moment, deshalb ja auch Rush Hour, bin ich thematisch erstmal bei dem, was um mich herum passiert. Das ist Lokaljournalismus eigentlich, nur auf Arbeit übertragen.
Spannend, ja. Gehen dir die Ideen denn auch mal aus? Eigentlich glaube ich immer, dass Kreativität ist etwas, aus dem man schöpfen kann und es wird mehr. Aber manchmal, ich meine, wir sind auch alle viel abgelenkt im Alltag und oder, also du hast schon gesagt nein, aber kommst du manchmal an den Punkt oder gibt es dann etwas, was du machst, damit du wieder voller kreativer Ideen bist?
Also Ideen gehen mir tatsächlich nicht aus. Dafür passiert zu viel. Das liegt auch daran, dass Arbeit ja ganz stark ein politisches und gesellschaftliches Thema ist. Das heißt, die Antwort ist ganz klar nein. Aber was du ja auch gesagt hast, ist, du hast auch von Ablenkung gesprochen. Und dann sind wir bei mir beim Thema Umsetzung. Und das fragst du mich am richtigen Tag, weil ich jetzt ein paar wahnsinnig schöne Wochen hinter mir habe, die aber auch sehr, immer wieder sehr wild und auch so zwischenmenschlich durchaus herausfordernd waren. Und ich habe heute Morgen am Schreibtisch gesessen und habe gemerkt, ich kann mich nicht konzentrieren. Und du weißt es selbst aus deiner Berufserfahrung, Nachrichtenmenschen können sich eigentlich sehr, sehr gut konzentrieren. Und heute Morgen habe ich am Tisch gesessen, so cool. Eigentlich kannst du gerade nicht arbeiten, weil ich gar nicht an meine eigene Kreativität rankomme. Und das hat was mit Konsum zu tun. Ne? Also du hast soziale Netzwerke angesprochen. Darum geht es in meinem nächsten Buch, das erscheint jetzt auch bald, Klartext Social Media. Und soziale Netzwerke machen ja was mit dem Gehirn. Und unser Gehirn macht auch was mit den sozialen Netzwerken. Das heißt, du hast den allerkleinsten gedanklichen Leerlauf, alles wissenschaftlich beobachtet worden. Und früher hätte man diesen Leerlauf vielleicht genutzt, um nachzudenken, ganz verrückt, oder um nicht nachzudenken, sondern an etwas anderes zu denken, wobei aber das Gehirn ein bisschen weiter arbeitet. Das führt dann so dazu, dass man plötzlich unter der Dusche, wenn einen nichts mehr ablenkt, wahnsinnig gute Ideen hat. Früher hatten die Menschen gute Ideen auf dem Klo, das ist vorbei, weil wir die Telefone mitnehmen. Und das merke ich sehr, sehr stark. Und in dem Moment, wo wir aber uns wieder erlauben, diese Leerläufe zuzulassen, ist mir heute Vormittag nicht gelungen. Es klappt nicht jederzeit. Es ist kein Lernprozess, der zum Optimum führt, sondern es ist etwas, das man sich immer wiederholt. Wenn uns das gelingt, dann sind Menschen kreativer und dann können sie Probleme besser lösen. Die Probleme sind dann aber schon da. Also Antworten zu finden auf, in meinem Fall jetzt Arbeitsfragen oder Organisationsprobleme, auch eigene Organisationsprobleme, die stehen nicht im Internet. Das Internet und eine Quotecard auf Social Media löst nicht dein Organisationsproblem. Es wird einfach nicht passieren. Es ist vielleicht eine schöne Inspiration, aber du musst es selber lösen, weil niemand kennt dein Problem so gut wie du. Und deshalb kann man immer nur sagen, schau mal, hier ist eine Idee, aber was daraus machen, muss jeder Mensch für sich selbst und dafür sind diese Leerläufe so wahnsinnig wichtig und darum ist auch ein bewusster Umgang mit Social Media total wichtig. Und die Leute, die damit arbeiten, können das in der Regel sehr viel besser als die Leute, die es rezipieren.
Vielleicht nehmen die sich auch bewusster diese Off-Zeiten. Organisation auch schon angesprochen. Bei dir ist es ja so, dass du wahrscheinlich Organisation in der Selbstständigkeit kennst, aber auch im Arbeitsalltag als Angestelltenverhältnis. Wie organisierst du dich denn selber? Was wären denn beispielsweise Tipps, die du mitgeben könntest?
Das Klassische ist, die eigenen Aufgaben auch mal sichtbar zu machen, aber dabei nicht übertreiben. Also es gibt ja ganz viele Menschen arbeiten mit To-Do-Listen. Ich mache das phasenweise mit Tages-To-Dos, aber ich schreibe da niemals alles rein, was zu tun ist, weil dann wird das so eine Ich-Könnte-Liste. Also klar kann ich jetzt in meine To-Do-Liste reinschreiben, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten definitiv meine Fenster putzen muss, aber das bringt mir nichts. Das zeigt mir nur jeden Abend, ah cool, das hast du schon wieder nicht geschafft. Und dann meine To-Do-Liste ist wirklich, heute muss ich das machen. Und es ist gar nicht so, dass ich die Liste dann brauche, um mich dran zu erinnern, weil meine Aufgaben sind klar. Aber ich habe dafür einmal für mich morgens visualisiert, diese Sachen stehen an und dann kann ich mich da so ein bisschen sortieren. Weiß ich zum Beispiel, okay, ich muss einen Text schreiben, der experimentell ist, den schreibe ich morgens, später geht es nicht mehr, dann wird er nicht gut, also schreibe ich ihn morgens. So, ich muss noch Bücher verschicken, das mache ich mittags, wenn es mir vielleicht auch gerade nicht so gut geht, wenn ich ein bisschen runterfahren möchte oder ein bisschen Bewegung brauche, dann mache ich das. So, und ich muss vielleicht noch Steuersachen eintragen, weiß ich jetzt, wenn ich das heute mache, dann mache ich Fehler, das schiebe ich direkt auf morgen, weil das würde ich heute nicht gut machen. Und das ist meine To-Do-Liste, da steht sehr wenig drauf. Da steht eine Tagespriorität drauf, die an einem Tag wichtig ist. Das ist was Sachliches, kein großer emotionaler oder tiefgründiger Hintergrund, sondern diese eine Sache muss ich heute machen. Ich musste heute auf jeden Fall ein Gespräch vorbereiten und ich musste heute auf jeden Fall mich darum kümmern, eine Ansprechpartnerin für einen Artikel zu finden. Da ging nichts dran vorbei, das steht am wichtigsten. So. Dann weiß ich, ich habe unser Gespräch und möchte mich da reindenken. Und ich weiß, ich muss die besagten Pakete nachher noch fertig machen. Das ist eine ganze Reihe. So, mehr ist da nicht. Und natürlich muss ich die Fenster putzen. Natürlich möchte ich irgendwie die Decke noch abstauben. Und natürlich muss ich wirklich diesen Arbeitsplatz, an dem ich gerade sitze, ganz dringend aufräumen. Das hat aber tatsächlich auf der To-Do-Liste erstmal nichts verloren. Weil wenn ich so anfange, wird es sehr, sehr kleinteilig. Und dann stehen da 5 Sachen drauf, die ich alle nicht schaffen werde und auch alle heute nicht machen werde, weil nicht der Tag dafür ist. Das heißt, meine To-Do-Liste beschreibt einen Tag und nicht mehr. Meine Tage sind dafür, dass ich selbstständig bin und auch ja, kreativ arbeite, sind sie sehr strukturiert, aber das hilft mir. Also ich fange immer mit den Denkaufgaben an, mit den Aufgaben, für die ich so einen gewissen inneren Drive brauche. Aber ich bin ein Morgenmensch, ne? Ist für eine andere Person vielleicht anders, aber wenn man sein Energielevel und seine innere positive Getriebenheit ein bisschen beobachtet, merkt man sehr, sehr schnell nach wenigen Tagen, wann ist dieser Moment, an dem ich die Sache mache, die mich an einem Tag vielleicht beruflich glücklich machen soll. Und diesen Zeitpunkt reserviere ich immer für diese Sache. Alles andere wäre total bescheuert, sondern das mache ich immer zu dieser Zeit. Bei mir ist es morgens, wenn ich meine Tochter in die Kita gebracht habe, dann mache ich direkt das. Aber das liegt an mir und an meinem Energielevel über dem Tag. Andere Menschen sind anders. Und dann kommt eigentlich immer ein Spaziergang, außer an den Tagen, an denen ich dann zum Sport gehe. Und dann kommt immer so ein Wiederankommen. Das ist eher was in Bewegung. Also sagen wir Pakete, ein bisschen was aufräumen, was Organisatorisches, vielleicht Mails schreiben. Dann kommen die Termine. Und dann ist es unterschiedlich, es hängt ein bisschen vom Workload ab, ob ich dann nochmal schreibe, zum Beispiel um es dem Termin zu verarbeiten, oder ob ich dann schon ein bisschen zurücktrete und sage, jetzt schaue ich mir mal was an, was andere gerade so schreiben, was ist in den Debatten los. Das ist so grob der Tag. Und dann gehen entweder mein Freund oder ich zur Kita und dann fängt hier das Leben an, das Nachmittagsleben.
Hast du denn feste Zeiten, in denen du sagst, heute recherchiere ich für meinen Podcast oder heute recherchiere ich oder schreibe ich für mein Buch oder wie machst du das?
Das ist eine schwere Frage. Die Inspiration, also wenn du die inspirierende Recherche meinst, das ist etwas, das oft eher nebenbei passiert. Das heißt, ich informiere mich für ein Interview, das ich führe und merke, dass das in mir nochmal ganz viele Gedanken auslöst, die vielleicht nicht zum Interview gehören, sondern zu einem eigenen Projekt gehören. Das passiert eher so. Und die zielgerichtete Recherche, die hat einfach, die bekommt also keinen Kalendertermin, so arbeite ich nicht. Wobei ich glaube, dass das für viele Menschen sehr gut funktioniert, ich mache es aber nicht. Die zielgerichtete Recherche bekommt einen Zeitpunkt. Also sagen wir, ich muss ein Schreibmentoring vorbereiten. Das passiert eigentlich immer am Tag davor, so zwischen 14 und 15 Uhr, weil das für mich ein guter Zeitpunkt ist, um mich ein bisschen entspannter hinzusetzen, mir anzugucken, was hat die Kundin oder der Kunde gemacht. Oder sagen wir, ich mache eine Podcast-Folge und will ein bisschen schauen, was andere dazu gemacht haben. Das ist schon was sehr, sehr Zurückgelehntes. Und das passiert eher in den frühen Nachmittagsstunden, ja. Das ist auch eine Frage des Energielevels, ne? Also ich muss da nicht kreativ sein, aber aufnahmefähig.
Und du hattest schon gesagt, dass man das meistens nach so ein paar Tagen herausfindet, wann das Energielevel am höchsten ist. Also da wäre auch der Tipp, einfach sich selbst kennen, wann ist mein Energielevel, mein Konzentrationslevel am höchsten und da dann eben die gewissen Aufgaben die am Tag anstehen, erledigen.
Ja, wobei da ist mir ganz wichtig, es wird oft so dargestellt, als sei das dann so. Und daran müsste man sich halten. Und wenn man abweicht, dann muss man nur zurück, weil dann ist man von seinem Idealzustand abgewichen. Und das ist alles Blödsinn, weil Menschen so nicht funktionieren, sondern es verändert sich immer wieder. Und auch die Lebenssituation verändert sich. Wir hatten zum Beispiel ganz lange den Familienidealzustand. Einer von uns geht morgens so gegen 7:30 mit unserer Tochter in die Kita. Meistens mein Freund und ich fangen schon an zu arbeiten, weil es für mich ein toller Zeitpunkt ist. Und das ist auch für mich ein toller Zeitpunkt. Es funktioniert in der Familie aber nicht. Und es funktioniert auch für meine Tochter, die noch sehr klein ist, nicht. Sondern die möchte anders schlafen. Und dadurch sind wir zu so einer zweitbesten Lösung gekommen, die alles so 1,5 Stunden nach hinten verschiebt. Das ist aber total okay und das schadet mir, wie ich dann festgestellt habe, nicht im geringsten. Es braucht so einen gewissen Anpassungsprozess, aber eine Flexibilität sowohl in der Wahrnehmung dessen, was man selbst braucht, als auch im Umgang damit, hilft enorm bei der Organisation, weil etwas, das uns sehr behindert, ist die enttäuschte Erwartung. So, also, oh, ich kann mein Potenzial nicht nutzen, weil ich nicht zu meinen idealen Arbeitszeiten arbeiten kann und ich kann mein Potenzial nicht nutzen, weil mein Chef oder meine Chefin mir die und die Bedingungen nicht erlaubt. Ja, organisiere dich drumherum. Also organisiert sein und im eigenen Biorhythmus arbeiten, also auch mit den eigenen Bedürfnissen zu arbeiten, bedeutet einfach nicht, dass alles hart in Stein gemeißelt ist, sondern es bedeutet, dass man sich Raum gibt, da auch so ein bisschen flexibel mit zu sein. So eine Art von Härte bei Organisation, Planung, Energielevel behindert enorm und macht am Ende, also Organisation macht sich ja selbst unmöglich, wenn man sie zu hart betrachtet. Dann hast du halt ein ineffizientes Ergebnis, aber eine schöne Organisation. Was hast du gewonnen? Gar nichts.
Ja, aber du kennst es ja auch, im Angestelltenverhältnis zu sein und da passt es ja vielleicht auch nicht immer zum eigenen Rhythmus, wie man arbeiten muss, wie man sich konzentrieren muss. Natürlich funktioniert gerade viel unter dem Hashtag New Work, was neues Arbeiten angeht. Wir werden ein bisschen flexibler, was unsere Arbeitszeiten angeht. Wir können uns das besser einteilen. Dann können vielleicht morgen Menschen mehr morgens arbeiten und Leute, die spätabends sich noch konzentrieren können, können das dann auf abends verlagern. Das geht natürlich aber auch nicht in jedem Unternehmen.
Das geht in ganz schön wenig Unternehmen. Das ist eine total überhitzte Debatte. Es wird völlig falsch eingeschätzt in der öffentlichen Debatte. Natürlich sind es viele Menschen, die diese Bedingungen, die du beschreibst, bekommen. Und natürlich ist es cool. Aber das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, bitte seien Sie um 9 Uhr da und bitte gehen Sie nicht vor 18 Uhr.
Ja, ich glaube, du, also als ehemalige Nachrichtenjournalistin, hast du das ja wahrscheinlich auch live miterlebt. Also es gibt ja einen Zeitraum, in dem man eingeteilt ist und dann muss man sich ja auch konzentrieren und arbeiten. Und wie hast du dich da organisieren können?
Du, ich habe meine Arbeit gemacht und meine Arbeit, da ich Nachrichten machen, bedeutet ja in dem Sinne, im Auftrag des Mediums die Weltlage für dieses Medium zu verwalten, im Blick zu behalten, entweder zuzuteilen oder selbst zu bearbeiten. Und das habe ich gemacht und zwar innerhalb der Zeiten, in denen ich das machen musste, weil es mein Auftrag war. Und das war dem Job angemessen. Und wenn man etwas schreibt, zum Beispiel über Arbeitszeiten, dann kommen in Social Media immer so ganz viele Kommentare, ja, aber für den und den Job geht es nicht. Und die Antwort ist, ja, das stimmt. Und wenn du diese Arbeit so in dem Zeitrahmen, die sie hat, sagen wir einen Schichtdienst. Ich bin sehr dafür, Schichten massiv zu verkürzen. Ich fände, sagen wir, aber auch so, wie es den Arbeitnehmenden dient. Vielleicht sagt auch jemand, Entschuldigung, mein Job und mein Energielevel geben es momentan her, dass ich 4x10 Stunden arbeite und ich möchte das auch machen. Ja, go for it. Liberalisierung, klar. Dann braucht es aber auch wiederum die Flexibilität, dass diese Person jederzeit sagen kann, mein Leben hat sich innerhalb von kurzer Zeit so sehr verändert. Ich möchte jetzt 6 Stunden Schichten. Wie können wir da rangehen? Das ist schwer, ist so unbequem, ne? Aber das ist das, was am Ende zu effizienten Ergebnissen führt. Und als ich die Nachrichten gemacht habe, mein Gott, ich war jung. Ich fand diese 8-9-Stunden-Tage super. Ich hatte aber auch zum Beispiel abends oft gearbeitet. Und das waren logischerweise kürzere Schichten, weil ne, abends arbeiten ist schwieriger. Und das war in Ordnung. Ich hatte diese Zeit, in der war ich zuständig für irgendwas. Die Nachrichtenlage in einem bestimmten Ressort oder die Nachrichtenlage allgemein mit anderen zusammen. Und das habe ich dann so gemacht, weil die Sache es so erfordert. Und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Das war total toll. Wenn ich so einen Job aber nicht will, aber die Sache es erfordert, dann ist das leider der falsche Job. Oder ich muss gucken, wie kann ich etwas Verwandtes machen oder etwas Nahes. Aber zu sagen, ich möchte einen Job machen, der eine gewisse Betreuungszeit, sagen wir, Erwachsenenbetreuungszeit erfordert oder professionelle Betreuungszeit, wie es bei Nachrichten nun mal ist. Und dann zu sagen, aber ich hätte gerne flexible Arbeitszeiten, kann man nur mit den Schultern zucken und sagen so, ja, geht nicht. Müssen wir uns auch der Realität stellen. Nicht jede Art von New Work ist für jeden Job geeignet. Das macht New Work aber nicht schlecht. Muss noch ein bisschen realistisch bleiben.
Ja, ich glaube, außerhalb dieser New Work Bubble könnte man natürlich auch zu Verbesserungen oder zu verbesserten Arbeitsbedingungen könnte es auch für verbesserte Arbeitsbedingungen für alle stehen. Mhm. Man muss da nur, wie du schon gesagt hast, ein bisschen weiterdenken.
Ja, sagen wir Pflegekräfte. So, Pflegekräfte können nicht flexibel arbeiten, Punkt, das wird sich niemals ändern. Was aber zum Beispiel schon ganz viel passiert, ne, prominent übersehen, aber in bestimmten Trägerverbänden, bei bestimmten Trägern wird schon lange, lange, lange in Teilzeit ausgeschrieben, weil einfach klar ist, dass dieser Job nicht in Vollzeit zu machen ist. Das geht nicht, das belastet die Person zu sehr. Das heißt, da ist der Standard, es wird in Teilzeit ausgeschrieben und dann wird geguckt, wie kann man das machen. Und das ist ein Schritt in Richtung einer Lösung. Und da kannst du halt noch gucken, was kann man noch machen? Was brauchen die Menschen? Oft brauchen die kein New Work. Die brauchen einfach mehr Leute, die eine gewisse Flexibilität haben. Ne? Eine Pflegekraft, super klassisches Beispiel, eine Pflegekraft ist ein totaler Sommermensch und kann im Sommer problemlos, sagen wir, 32 Stunden die Woche arbeiten, merkt aber im Winter, dass eine leichte Winterdepression und auch eine Form von Schwäche reinkickt. Und sagt dann vielleicht, ich möchte jetzt 24 machen. Da braucht es eine Liberalisierung und da brauchen wir halt auch Gehälter, die das ermöglichen. Ne? Nicht jeder kann Vollzeit arbeiten. Total unterschätzte Debatte. Vollzeit ist ein diskriminierendes System. Müssen wir drüber reden. Geht nicht. Also wir können diese Idee von 36 bis 40 Stunden funktioniert für einen großen Teil der Menschen nicht und wurde auch konzipiert für Männer, deren Frauen ihnen den Rücken freigehalten haben. So ist es aber nicht mehr. Das heißt, New Work muss eigentlich auch noch viel stärker in den Fokus nehmen, wie machen wir Arbeit gerechter und wie schaffen wir diese Diskriminierung in der Arbeitswelt, die total unsichtbar ist, ab. Und Zeitdiskriminierung ist ein ganz, ganz großer Faktor davon. New Work kann auch bedeuten, dass der ITler zu Hause arbeiten kann. Das freut mich für ihn, das ist total schön. Aber der ITler kann sein Arbeitsleben selber regeln. Der hat nämlich eine enorme Macht und das gilt für andere nicht. Und aber für diese anderen, auf die müssen wir gucken, wenn wir über New Work reden.
Ja, also einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ob inklusiver das richtige Wort ist, aber außerhalb dieser Bubble, wie du schon sagst, der WissensarbeiterInnen oder ITler, die ja sogar auch von eigentlich überall aus arbeiten können. Einfach ein bisschen inklusiver denken. Und ich habe auch schon oft über das Beispiel der Pflegekräfte nachgedacht und dachte, Mensch, also man könnte ja trotzdem 4-Tage-Wochen haben und dann eine Schicht von montags bis donnerstags und von dienstags bis freitags, aber
müssen wir.
Nur mit auch dem richtigen Personalschlüssel. Und da sind wir dann wieder bei dem großen Problem. Du hattest auch schon mal Normen abschaffen im Arbeitsalltag, glaube ich, angesprochen.
Ja.
Hast du auch welche in deiner Selbstständigkeit für dich abgeschafft, dass du
ungefähr alle. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Arbeitsstandards, zu denen wir ja auch schon erzogen werden. Ne? Das sehen wir bei unseren Eltern oder bei Familienmitgliedern oder bei Menschen, die uns von anderen als erfolgreich vorgestellt werden. Also erstmal natürlich, die Selbstständige arbeitet selbst und ständig. Und ich hatte das nie vor, fand es auch ein absolut irritierendes Konzept. Also einerseits die Idee, wie viel muss ich eigentlich arbeiten, um ein erfülltes oder gefülltes Arbeitsleben zu haben? Ist es zu wenig, wenn ich mal eine Woche lang halbtags arbeite? So, nein, ist es nicht. Es ist der Arbeit, die ich mache, angemessen. So, und auch arbeite ich nicht. Ich habe lange, lange gedacht, ich bräuchte sowas wie Standardarbeitszeiten, um eben auch so in meinem Sweet Spot zu landen und nach meinen Bedürfnissen zu arbeiten, müsste ich das irgendwie alles standardisieren. Das stimmt nicht im geringsten. Also was, wenn ich meine Tage bekomme? Mein Arbeitsrhythmus ist ein ganz anderer. Sogar die Aufgaben, die ich dann mache, sind andere. Und das ist nicht nur okay, das ist der korrekte Umgang mit meiner Leistungsfähigkeit. Also ne, mal bist du kreativ leistungsfähig, mal bist du analytisch leistungsfähig, mal bist du gar nicht leistungsfähig. Und sich dem einmal anzupassen, überhaupt, ne, niemand hätte früher es gewagt zu sagen, der weibliche Zyklus darf Einfluss haben auf die Arbeit, während heute wir ja endlich auf dem Weg sind zu sagen, die Arbeit darf das, muss das berücksichtigen, wo es eben, ja, was heißt, wo es geht? Nein, es muss einfach so sein, weil es anders bei einigen zu ineffizienten Ergebnissen führt. Das ist so eine Sache. Oder ich bin krank, ich muss arbeiten, weil ich bin selbstständig. Was für ein Riesenschwachsinn. Ich habe so oft krank gearbeitet, als ich noch angestellt war. Und es lag auch an einer toxischen Kultur in einer bestimmten Firma, bei der ich mal war. Und das ist richtig, richtig, ja, ich will sagen abartig, aber auch tatsächlich ja dumm, das zu tun. Weil wenn du dich erholst, und dich richtig erholst, geht es dir viel schneller, viel besser. Und ich habe immer gedacht, wenn ich krank bin, dürfte ich nicht arbeiten. Habe dann aber gemerkt, naja, aber wenn ich mich eine Stunde gut fühle und das Bedürfnis habe, was zu machen, kann ich es auch machen. Es gibt so viele Glaubenssätze. Und wenn man die aber einfach mal ignoriert und sich kurz überlegt, was möchte ich denn heute, was kann ich denn heute, können wir besser arbeiten. Das klingt so furchtbar weich und emotional, aber in Wahrheit ist es was sehr, sehr Professionelles, zu sagen, gut, ich bin erkältet, aber ich habe dieses eine Projekt, ich schicke jetzt zumindest mal 3 E-Mails raus, um es anzuleiern und sage in diesen E-Mails, hey, ich bin krank, ich kann in den nächsten 3 Tagen nicht, aber kannst du mir dann Donnerstag oder Freitag einen Termin geben, damit wir sprechen können? Ein bisschen, das Leben darf in der Arbeit sichtbar sein. Alle anderen leben nämlich auch. Schafft eine ganz gute Nähe. So, ich meine, wenn ich dir jetzt letzte Woche gesagt hätte, du, meine Tochter ist krank, wir können das gerade nicht machen, hättest du auch einfach direkt nochmal so eine Einladung, so einen kurzen Einblick in mein Leben als Mensch bekommen. Ich nehme an, das wäre okay für dich gewesen. Und das begegnet uns im ganzen Leben. Wir machen uns ein bisschen begreifbarer. Und das hätte früher nie jemand gemacht. Sei bitte um Himmels Willen professionell. Nein. Lass dein Leben durchblitzen, aber mach gute Arbeit.
Ich glaube, dass da auf jeden Fall auch so einige Unternehmen sich noch eine Scheibe von abschneiden können. Vielleicht bringt ja die jüngere Generation da auch noch einen kleinen Schwung mit sich, weil natürlich einfach andere Prioritäten gesetzt werden beim Arbeiten.
Ja, ein Glück. Ja. Machen Sie übrigens ja auch in Abgrenzung zu Ihren Eltern, ne? Die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen, sind die Leute, die ihren Eltern vor roundabout 20 Jahren bis vor 10 Jahren dabei zugeschaut haben, wie scheiße Arbeiten ist. Und zum Glück haben sie sich anders als du und ich, behaupte ich mal, nicht angepasst und gesagt, alles klar, so muss ich auch werden, sondern sagen so, nee, jetzt, ich mach das nicht. Ich arbeite gern für dich, aber dann, hier sind Bedingungen. Und danke, dass sie es tun. Wir hätten es schon machen sollen.
Also ich bewundere manchmal diese Selbstverständlichkeit und das Selbstbewusstsein, ja, mit dem die jüngere Generation, ja, durchs Leben geht. Ich habe das auch schon in der Uni bemerkt, wenn ich da mal Kurse hatte mit jüngeren Leuten, die einfach so einem Professor oder so einer Professorin dann auch schon ganz anders gegenübertreten, wo vielleicht dann irgendwie für mich noch viel zu stark so Machtstrukturen da waren, die ich einfach mich gar nicht getraut hätte zu durchbrechen.
Ja.
Also ich finde, das macht eigentlich, ja, auch total Spaß, der jüngeren Generation dazu zu schauen. Und ich versuche mir davon auch einfach immer so ein Stück mitzunehmen oder abschneiden.
Das ist schön, ja.
Du hast auch schon viel eben diesen Vergleich, glaube ich, angesprochen zwischen einem Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit. Vielleicht hast du es auch schon gesagt, aber was sind so kleine Tipps, die eigentlich sofort umsetzbar wären, wie man Arbeit doch ein bisschen flexibler gestalten kann, sei es jetzt sei es als Selbstständige oder im Angestelltenverhältnis, oder welche Normen könnte man eigentlich sofort abschaffen?
Ja, das ist die Antwort. Also, welche Normen kann ich sofort abschaffen oder auch diese Grenze, an die ich gerade stoße, egal ob innerlich oder organisatorisch oder zwischenmenschlich auch, ist die nötig? Brauche ich die zwingend? Also, wenn ich eine totale Mittagsarbeiterin bin, muss ich dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen zum Lunch gehen, wenn ich eigentlich gerade gar nicht in der Stimmung bin, sozial zu sein, sondern gerade schaffen möchte, ist es eigentlich, kann ich dann einfach sagen so, hey, nein, für mich ist es nicht die Zeit, bis gleich. Oder sagen wir, der totale Klassiker, diese Abendmeetings, es kommt ja immer noch vor, dass, das ist auch so vielfach ein Männerding, dann so Meetings gemacht werden und das ist eine super wichtige Person und die sagt dann, ja, alles klar, machen wir gerne. Und natürlich kriegt man die auch nur aus Assistenzbüros. Der Chef kann um 19.30 Uhr. Und dann einfach mal sich hinzustellen und ganz stark zu sagen, ja, wir machen gerne einen Termin zwischen 10 und 16 Uhr abgrenzend. Führt in der Regel nicht zu Problemen. Also erstens, die Grenze, an die ich gerade stoße, das Problem, vor dem ich gerade stehe, ist es wichtig? Existiert es wirklich? Zweitens, was passiert, wenn ich es verändere? Wie bei mir, muss ich um 7.30 Uhr anfangen zu arbeiten, weil ich dann kreativ und schnell bin? Kann ich nicht auch um 9 Uhr anfangen und bin kreativ und schnell genug, kann aber damit meiner Tochter einen Gefallen tun, weil sie länger schlafen kann? Also Dinge, probiert Dinge bitte aus, wenn ihr an so, ja, ich habe es jetzt Grenzen genannt, aber wenn ihr auf etwas stoßt, wo ihr das Gefühl habt, so richtig gefällt es mir nicht, ändern. Einfach mal probieren, es zu ändern. So, seit Jahren bin ich im Schichtplan diejenige, die Freitagnachmittag arbeiten muss. Und das finde ich total doof, weil ich möchte auch mal übers Wochenende länger wegfahren. Einfach mal sagen, cool, ich habe das jetzt 3 Jahre lang gemacht und jetzt hätte ich gern 3 Jahre lang nicht mehr die Freitagnachmittagsschicht, weil mir reicht's. Und Vera Strauch hat gesagt, seid unbequem. Das muss man auch mal aushalten. Man kann die eigene Arbeit nur optimieren, wenn es um andere geht, indem man ausspricht, was man möchte. Und wenn es um einen selbst geht, kann man die eigene Arbeit nur optimieren, wenn man Dinge ausprobiert. Und dann vielleicht auch mal sagt, ja, das ist eine super schöne New Work Idee. Für mich funktioniert die aber nicht. Ich könnte zum Beispiel nicht mit flexiblen Schreibtischen arbeiten, weil es mich nervös machen würde. Ich wäre dann morgens immer die Erste im Büro um ungefähr 7 Uhr, um den Schreibtisch zu kriegen, den ich unbedingt will. Und das ist halt, das entspricht nicht meinem Charakter, was auch okay. Man muss Dinge ausprobieren, ansprechen, verändern und auch mal sagen, ja, total schön für mich, aber nicht.
Ja, und das darf man sich natürlich auch trauen zu sagen.
Meistens passiert doch gar nichts.
Ich glaube, viele trauen sich dann vielleicht einfach nicht zu sagen, wenn das die Unternehmenskultur ist, die vorherrschend ist, dann, glaube ich, passen sich schon viele eher an.
Das liegt an zwei Dingen. Das eine kommt aus der Kindheit, das andere kommt aus toxischen Teamkulturen. Wie reagieren Menschen auf Fragen? Also wenn ich jetzt frage, darf ich noch eine Folge Paw Patrol kriegen, wird mein Gegenüber dann gleich sauer. Dann lerne ich ja, ich kann nicht fragen. Wenn ich meinen Chef frage, kann ich Freitag zu Hause arbeiten? Und der Chef sagt nicht, nein, weil ich dich bei dem Meeting brauche. Und dann kann ich sagen, kein Problem, ich komme zu dem Meeting, ich müsste aber einfach ab 12 zu Hause sein. Und dann kommt man zu einer Lösung. Wenn der Chef aber gleich an die Decke geht und sagt, nein, was soll denn das? Ständig diese blöden New Work-Ideen. Und wenn du das machst, dann wollen das alle machen. Und dann arbeitet bald gar keiner mehr. Und außerdem, du arbeitest dann ja auch überhaupt nicht. Ich werde die Frage nicht nochmal stellen. Und diese Erfahrungen müssen wir, die hat jeder Mensch gemacht und die müssen wir durchbrechen.
Ist das für dich auch schon ein bisschen so der Weg zum glücklichen Arbeiten?
Ja, total. Also ich bin seit 2015 selbstständig, das ist ziemlich lange. Du kriegst nichts, nachdem du nicht fragst oder höchstens durch Zufall. So. Ich war am Wochenende bei einer beruflichen Veranstaltung und hatte da Freundinnen auch getroffen, so berufliche Weggefährtinnen. Und wir wurden dann mehr und haben so angefangen, so bestimmte Leute aus dieser Veranstaltung so zu absorbieren. Und das passte aber irgendwann nicht mehr. Und heiß war es auch. Und ich habe gesagt, ey Leute, ja, das ist hier alles total organisiert. Aber erstens, wir räumen jetzt mal um. Zweitens, du besorgst uns jetzt bitte einfach mal einen Sonnenschirm. Ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt. Das hat geklappt. So, das führte dazu, dass sich in dieser Gruppe nochmal ganz andere Dynamiken ergeben haben, die an mehreren Stellen zu Zusammenarbeiten führen werden. Und das war wahnsinnig wichtig. Und das musste ausgesprochen werden. Ansonsten wäre es nämlich nicht passiert und es gilt für alles. So, ich möchte gerne einmal in der Woche oder nein, gar nicht. Ich möchte zweimal in der Woche oder dreimal in der Tochter mein Kind von der Kita abholen. Und das bedeutet, dass ich um 16 Uhr das Haus verlassen muss und zwar spätestens. Wer das nie ausspricht, der wird das nicht machen. Und dann macht es immer die andere Person in der Partnerschaft und das führt auch zu ineffizienten Ergebnissen. Was man nicht ausspricht, kriegt man höchstens durch Zufall und diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und Menschen, die auf solche Fragen gestresst, ablehnend, vielleicht sogar wütend reagieren, sind dann als Führungskraft für einen selbst in dieser Lebenssituation nicht mehr geeignet. Das ist auch unbequem. Aber was ist unbequemer? Niemals zu bekommen, was man selbst braucht, um ein gutes Leben in dieser Professionalität, in der eigenen Karriere ein gutes Leben zu führen. Oder zu sagen, ja gut, das ist ja jetzt scheiße, dann müssen wir mal drüber reden, wie ich aus diesem Haus rauskomme, weil das ist für mich ein Bedürfnis, das so wichtig ist, dass unsere Zusammenarbeit an dieser Stelle endet. Und das ist sehr, sehr hart. Aber es kommt kein zweites Leben, in dem man das nochmal ausprobieren kann.
Das stimmt. Eigene Bedürfnisse priorisieren. Das ist einfach ganz wichtig, dafür einstehen und davon auch nicht abweichen, selbstbewusst dahinter stehen.
Also abweichen schon ab und zu, aber nicht grundsätzlich. Ich bin großer Fan von Abweichungen, ich weiche auch von meinen Bedürfnissen ab, ständig. Ist auch gar nicht immer gut, aber fordert mich dann ja auch wieder heraus. Aber solange ich weiß, was ich brauche und was ich will, kann ich bewusst entscheiden, wann weiche ich ab. Das ganze vergangene Wochenende war ein einziges Abweichen von meinen Bedürfnissen. Und es war sicherlich das beste Wochenende des Jahres. Weil es mich total überfordert hat, aber mir wahnsinnig viel gebracht hat. Das ist diese Komfortzone, aus der ich da rausgetreten bin. Es war eigentlich ganz schön.
Ja, Isabel, ich glaube, ich gar keine Fragen mehr. Auf jeden Fall ein paar super spannende Einblicke in dein Berufsleben auch schon gewesen, was ja eben durch Selbstständigkeit geprägt ist und ganz viel Selbstorganisation, aber auch ganz vielen Ideen, wie man so ein bisschen flexibler, glücklicher arbeiten kann.
Ja, darum geht's. Auch so selbstbestimmter, unabhängiger. Das funktioniert auch in Konzernstrukturen. Das tut keinem was. Es führt aber meistens zu besseren Ergebnissen. Nur keiner redet bei New Work darüber, dass die Arbeit nicht mehr gemacht werden soll. Keiner redet bei bedürfnisorientiertem Arbeiten darüber, dass Dinge schlechter werden sollen oder die Person sich dann so rausschleicht. Das wollen die meisten Leute doch gar nicht. Echt viele Leute wollen ihre Arbeit gut machen.
Ja, da spielt, glaube ich, auch viel Vertrauen Rolle.
Wenn du deinen Leuten nicht vertrauen kannst, dann hast du sie falsch eingestellt. Ist auch okay, aber da muss man mal reden. So, auch dann geht es an dieser Stelle nicht weiter. Und diesen Mut zu haben, ohne den geht's nicht. Dann bleibt man nämlich sehr lange in unbefriedigenden Situationen. Und wenn ich es gar nicht kann, dann bin ich möglicherweise keine Führungskraft. Das ist aber natürlich eine Erkenntnis, zu der niemand kommen wird.
Oder nur sehr ungern und dann vielleicht trotzdem Führungskraft. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was in unserem Gespräch vielleicht gefehlt hat oder was dir gerade noch einfällt?
Mir hat nichts gefehlt, mir ist aber die Botschaft wahnsinnig wichtig, dass unser Leben überwiegend sehr ungefährlich ist. Natürlich sind Privilegien unterschiedlich verteilt, aber wenn wir auch eine Kultur schaffen, in der Bedürfnisse ausgesprochen werden, erst dann sind wir in der Lage, Privilegien ein Stück weit aufzulösen, Dinge aufzubrechen und zu sagen, okay, ich verstehe, ich habe ein Privileg, das du nicht hast und deshalb komme ich dir jetzt mit den Arbeitsbedingungen entgegen. Und da ist jeder gefordert, das zu tun, aber auch darüber zu sprechen, so Strategien im Team zu arbeiten. Also du und ich sind Kolleginnen, wir reden jetzt mal darüber, wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, dein Leben ist so, mein Leben ist so und wir reden jetzt aber mal darüber, wie wir es schaffen, diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und uns die Teamarbeit auch gegenüber der Führungskraft mehr so zurechtzulegen, dass Privilegien oder fehlende Privilegien so ein bisschen ausgeglichen werden und wir einfach besser arbeiten können, alle beide. Und das ist die Grundlage von allem. Ansonsten wird Arbeit auch ungerecht bleiben. Der Schutz von Privilegien, der Schutz von Erfolgsstrukturen natürlich im Sinne der Mächtigen ist. Und wer glaubt, das würde schon überall besser werden, der muss sich einfach nur mal im Zug in die erste Klasse setzen und mal ein paar Gespräche mithören. Oder mal einen Lufthansa-Flug machen, aber oder sich, wenn ein Zug Verspätung hat, neben so ein paar Anzugträger mit Handy stellen. Da glaubt niemand mehr daran, dass es schon auf dem Weg ist, besser zu werden. Sondern es sind Inseln, in denen es schon besser wird. Aber die sind nicht groß. Die sind lange nicht so groß, wie wir denken.
Ja, ich hoffe, dass dem einen oder anderen, der der Folge lauschen wird, so vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Licht aufgegangen ist und auch dazu führt, selber mehr für seine Bedürfnisse zu priorisieren oder sich selbst zu organisieren, sei es jetzt im Unternehmen oder als Selbstständige. Und ich danke dir auf jeden Fall für den kleinen Einblick.
Ich danke dir auch. Ich würde noch den Begriff kooperieren hinzufügen wollen. Muss gar nicht immer die Projektzusammenarbeit sein, sondern manchmal auch so eine Art Selbsthilfegruppe für Strategien, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese Art von Kooperation ist es, die uns am Ende helfen wird.
Schön, das sind noch schöne Schlussworte. So.
Ich danke dir und bis bald.
Tschüss.
Schön, dass ihr bei diesem Psycast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.psycross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.